Millennium Shorts.
Where is the light? Millennium Shorts. Ich habe euch ja versprochen, dass wir über Serien und über Filme sprechen, die Millennium beeinflusst haben. Und da gibt es ja auch die ein oder andere Mystery-Serie, die das getan hat. Und eine, die auf jeden Fall Akte X und Millennium beeinflusst hat, ist die Urmutter eigentlich der modernen Mystery-Serien. Das ist Twin Peaks. Und kleiner Spoiler-Alarm natürlich, ich werde das ein oder andere wahrscheinlich spoilern, also wer Twin Peaks noch nie gesehen hat, dann wird es langsam mal Zeit, das könnt ihr ja machen bei einem Streaming-Dienst, das gibt es zum Beispiel bei Paramount, wenn ich mich recht erinnere, es gibt es bei, muss ich gerade überlegen, Amazon Prime müsste es auch geben, wenn nicht, gibt es auf jeden Fall auf DVD und die sind auch gar nicht mal so teuer. Nicht so wie Millennium-DVDs, die ja mittlerweile mit Gold aufgewogen werden. Und da könnt ihr Twin Peaks schauen. Twin Peaks, da müsst ihr ein bisschen offen sein. Twin Peaks ist ein bisschen crazy, ist ein bisschen verrückt. Aber das macht auch wiederum diese Serie so sympathisch und hat auch dadurch dieses Mystery-Genre auch ein wenig, ja, den Grundstein gelegt, nennen wir es mal so. Ja, weil das sind nun mal nicht Charaktere, die so allglatt sind und die normal sind. Das wäre ja schade, wenn die alle so wären. Dann könnte man es ja gleich bleiben lassen. Die müssen doch schon ein bisschen verrückt sein, die Charaktere. Ja, Erfinder der Serie ist ein Kultregisseur. Niemand Geringeres als David Lynch. David Lynch, das ist ein renommierter Filmemacher und Künstler, den kennt man. Der macht viele surrealistische Filme. Ja, also der macht zum Beispiel Eraserhead hat er gemacht. Blue Velvet, nur mal um zwei zu nennen, Mulholland Drive, den ich bis heute noch nie ganz verstanden habe und den ich auch gar nicht verstehen möchte. Er ist einfach visuell hervorragend und auch die Musik und diese komischen Szenen, die da drin vorkommen. Macht euch selbst ein Bild darüber, wenn ihr das mal sehen wollt. Der Mann ist ein bisschen crazy und das macht ihn wieder unwahrscheinlich sympathisch und ich finde, er ist auf seinem Gebiet, was den Surrealismus angeht, einfach ein Genie. Und Mark Frost hat die Serie miterfunden, auch als Produzent mitgearbeitet. Der ist ein bisschen straighter, der ist nicht ganz so auf diesem Surrealismus-Stil ja, wie David Lynch, aber der ist auch sehr, sehr, sehr talentiert. Und die Entstehung eigentlich dieser Serie war, man wollte eine Mischung machen aus Drama, Krimi, Mystery, ja. Es war sogar irgendwo ja ein bisschen so, wenn man das stellenweise sich die eine oder andere Folge angeschaut hat, wie so eine Seifenoper angelegt, so eine total überdrehte Seifenoper. Und das Ganze ist angesiedelt in einer fiktiven Stadt, die es gar nicht gibt. Ja, die soll da oben irgendwo in Washington State Richtung kanadische Grenze liegen, da, wenn es dann rübergeht nach British Columbia, nämlich die Stadt Twin Peaks. Und so eine idyllische Gemeinde, ja, wo alles noch unschuldig ist, ja, wo die Jungs und Mädels abends brav, ja, getrennt nach Hause gehen, da wird nicht Party gemacht und wild rumgevögelt, sondern da wird einfach, ja, brav, ja, noch Hände auf die Decke und, ja, noch wahrscheinlich noch ein Abendgebet und Milch noch, bevor man ins Bett geht. Also total bieder, konservativ, steif und so ein richtiges Nest. Und natürlich lauert hinter der glücklichen und braven Fassade, ja, der Teufel kann man nicht sagen, aber der Abgrund, das ist der menschliche Abgrund, ja, es wird mit Drogen gehandelt, es gibt Schlägereien, es gibt eine, ja, schöne Frau, eine ganz junge, hübsche, schöne Frau, die dann auch gleich am Anfang, ja, man als Leiche, ja, sehen wird, die eigentlich das Party-Luder hoch drei war und die es richtig krachen hat lassen. Und sobald aber irgendwo eine Person, also so jetzt nicht nur die Eltern, sondern auch Lehrer und so weiter ins Bild kam, dann war sie immer das brave, biedere Mädchen, ja, das so einen schönen, biederen Rock anhat und ja, Strümpfe anhatte und ganz brav war mit einer weißen Bluse. Und man hätte gedacht, ach Gott, ja, die geht noch wahrscheinlich dreimal am Tag in die Kirche und wird das Ave Maria runterbeten. Nein, das ist eine richtige Party-Göre, ja, so eine, die Drogen nimmt, die wild, ja, mit den Männern geschlafen hat. Und das wird in dieser Serie gezeigt. Und das war für damals, ja, da muss man daran denken, das war 1990, wurde die Serie auf ABC ausgestrahlt und 1991 auf RTL. auf RTL Plus genauer gesagt, war das schon harter Tobak. Ja, das war schon grenzüberschreitend und das wollte auch David Lynch, der wollte Grenzen überschreiten und der hat eine wirklich tolle Crew zusammengestellt. Der hat Kyle MacLachlan, den kennt ihr alle, aus verschiedenen Serien, aus verschiedenen Filmen engagiert, so ein gut aussehender, aalglatter Typ, der Anfang seiner 30er damals war und der Agent Cooper gespielt hat und wirklich so auch total exzentrisch ist und der hat so ein paar Vorlieben, unter anderem hat er eine Vorliebe für starken Kaffee, Kirschkuchen und er hat immer mit seiner Sekretärin gesprochen. Da gibt es ganz tolle Tonbandaufnahmen, wenn ihr dem Englischen mächtig seid und vielleicht einen Taler übrig habt bei Audible, hört euch mal die Agent Cooper Tapes an, wenn er mit seiner Sekretärin spricht und einfach verrückt, also ihr müsst euch das anhören, das kann man gar nicht beschreiben. Ihr hört immer, wenn er dann auf Aufnahme drückt und wenn er dann auch wieder loslässt und das gibt diesem Ganzen noch so diesen Flair, früher hatte so ein Diktiergerät gehabt und er fährt ja durch die Prärie und erzählt mit dieser imaginären Person. Ich frage mich dann, wie kommt diese Frau an die Tapes? Schickt er dann die Tapes eher per Post? Weil damals war das mit dem Internet überhaupt noch nicht spruchreif. Ich glaube, das war noch überhaupt nicht bekannt damals und da wurde gefaxt damals und eine Kassette faxen, wird schwer. Dann haben wir so viele hervorragende Schauspieler. Wir haben Sheriff Harry Truman, der lokale Sheriff von Twin Peaks, der sich dann gleich auch mit der Leiche von Laura auseinandersetzen muss am Anfang. Wir haben Shelley Johnson, eine Kellnerin aus dem Double R Diner. Der Double R Diner ist überhaupt der Mittelpunkt dieser Serie. Werdet ihr, wenn ihr diese Serie euch anschaut, mal sehen, was da sich so alles abspielt und was für Vögel da sich treffen. Und das ist so wie das Cheers, nur halt in Twin Peaks und nur mit Kaffee statt Alkohol. Wir haben Bobby Briggs, Lauras Freund, der Highschool-Rebell. Das ist so ein richtiger Klassenclown, der Grenzen natürlich überschreitet, der auch nicht weiß, wann es mal gut ist und wann man mal vielleicht mal die Klappe halten sollte. Ja, natürlich auch in der Footballmannschaft und ist da der Quarterback-Superstar natürlich, logisch. Der muss ja natürlich da sein. Dann haben wir Audrey Horn, eine Tochter eines reichen Unternehmens, nämlich von Benjamin Horn, der spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Wir haben Donna Haywood, das ist die beste Freundin von Laura Palmer. Und noch viele andere Charaktere, die total schräg sind. Und Ausgangssituation des Ganzen ist eigentlich, man findet am Anfang, direkt im Pilotfilm, gleich in den ersten Minuten, die Leiche von Laura Palmer. Also dieser, wo ich schon sage, sehr freizügigen Göre, die mal richtig hat krachen lassen. Und zwar, sehr bizarr findet man die. Ihr müsst euch vorstellen, ein See, Ufer, da nebendran ein riesengroßer Stein, ich weiß gar nicht, wie groß der ist, also der ist bestimmt mehrere Meter hoch, also ein richtiger Klotz. Und daneben liegt, eingewickelt in einer Plastikplane, die Laura. Und diese Szene ist total, wenn Laura gefunden wird, überdreht gespielt, so überdreht gespielt, dass es wieder gut ist. Und dann sieht man zum Beispiel den Deputy, der dem Sheriff eigentlich ein paar Fotos machen soll und anfertigen soll. Und er kann es nicht, weil er weint. Und das ist so total obskur, total verrückt und total crazy gespielt, dass es schon wieder eigentlich, obwohl die Szene eigentlich ja heftig ist, lustig ist wiederum. Und wie ich das erste Mal gesehen habe, musste ich mir auch lachen. Ich dachte, was geht denn dann hier ab? Der muss ein paar Fotos machen und der weint so total übertrieben. Und da sieht man schon die ersten Anzeichen, wo auch diese Serie auch hingeht. Die ist schon schräg. Und dann haben wir, wie gesagt, Agent Cooper, der dann dahin nach Twin Peaks entsandt wird, um halt diesen Mord zu untersuchen und er soll herausfinden, wer der Mörder ist. Und bei der Untersuchung im Ort, da findet der Agent Cooper immer mehr raus. Ja, die Einwohner von Twin Peaks, jeder hat irgendwo sein Geheimnis. Der eine handelt mit Drogen, der andere hat eine Psychotante daheim, die ja den ganzen Tag nichts anderes im Kopf hat als ihre Schienen von ihren Vorhängen, dass die nicht laut gleiten, in dieser Schienenführung. Da denkst du am Anfang, was ist mit der Alten los? Dann hat sie noch eine Augenklappe und ist laut. Wir haben einen Arzt, der irgendwie schräg ist. Wir haben einen Psychiater, der total schräg ist. Das kann man gar nicht beschreiben. Ja, und diese ganzen Charaktere haben, wie gesagt, alle ein Geheimnis. Und Agent Cooper deckt nacheinander immer mehr Geheimnisse auf. Und wir haben absolut viele Mystery-Elemente in dieser Serie. Wir haben unter anderem seltsame Träume, Visionen. Auch Agent Cooper hat diese Visionen und Träume. Wir haben so ein Red Room, also ein rotes Zimmer. Da gibt es ganz rätselhafte Charaktere mit einem einarmigen Mann, einem Zwerg, total schräg. Man hört, wie die miteinander reden, aber man versteht nicht, was die zum Beispiel reden. Die reden in einer anderen Sprache, die Worte sind verzerrt, die Sätze, die die in diesem Red Room sagen, sind irgendwie verdreht. Ja, also du weißt nicht ganz, wo wollen die eigentlich drauf hinaus? Was ist dieser Red Room überhaupt? Und ein ganz besonderes Merkmal dieser Serie ist diese atmosphärische Musik. Ja, das fängt an bei Soap-Opera-Elementen, ja, wo du so am Anfang denkst, ah, schau mir eine Soap-Opera an. Dann hast du ganz düstere Töne, du hast surreale Töne. Und das Ganze wird von Angelo Badalamenti. Ich weiß nicht leider, ob ich ihn richtig ausspreche. Angelo Badalamenti, ja, wird dies alles verliehen. Also diese Stimmung, diese Musik. Und dieser Mann hat es einfach drauf, dich trotz dieser Musik, die ja manchmal wirklich wie eine Seifenopernmusik klingt, in diese Geschichte reinzuziehen. Und das hat mich damals auch fasziniert. Ich war damals viel zu jung für diese Serie. Mein Vater hat mir sie trotzdem schauen lassen. Ich hatte einen sehr offenen Vater, der da, was das anging, war das dem egal, ob ich mir zum Beispiel Aliens schon angeschaut habe. Dem war es egal, wäre jetzt vielleicht zu viel, aber er hat mich viel mir anschauen lassen, das ich eigentlich gar nicht hätte anschauen dürfen. Und da war auch Twin Peaks dabei. Er hat mir das immer aufgenommen damals, ja, mit der Videokassette, ja, wenn noch jemand weiß, was das ist. Und ich bin dann immer an den Wochenenden bei meinem Vater gewesen, habe dann mit Popcorn oder Chips, da hat er gesessen und hat mir Sachen angeschaut, die gar nicht für mein Alter geeignet waren, so wie Twin Peaks. Aber es hat mich auch beeinflusst, denn Twin Peaks hat mich in diese Mystery-Welt eingeführt und ich glaube auch, dass Twin Peaks auch viele andere beeinflusst hat. Sonst würde es, wie gesagt, heute kein Millennium geben oder damals kein Millennium geben und auch kein Act X geben. Das hätte es nicht gegeben ohne diese Serie, glaub's mir. Ja, weil so ein Anstoß, diesen Ball sozusagen ins Rollen zu bringen, damit man so eine Serie wie Act X oder Millennium aus dem Boden stampft, da gehört schon einiges dazu. Und es gibt, glaube ich, immer irgendwo etwas, was andere Serien oder andere Filme beeinflusst. Das ist ganz, ganz logisch. Und so hat es auch Twin Peaks gemacht. Und Twin Peaks wurde in zwei Staffeln damals ausgestrahlt, ja, 1990 bis 91, jeweils 22 Episoden. Es war sehr gut besetzt. Man hat, wie gesagt, Kyle MacLachlan in der Hauptrolle gehabt. Man hat Ray Wise in der Hauptrolle gehabt, der auch ein Schauspieler, den man kennt. Ja, es gab auch viele Schauspieler, die durch Twin Peaks oder Schauspielerinnen, die durch Twin Peaks ihren Start ihrer Karriere auch hatten und die man dann in anderen Filmen und Serien auch dann gesehen hat. Und ja, durch diese ganze Serie zieht sich ja so ein Schleier. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Geheimnis von Twin Peaks? Warum haben die alle so einen Schuss? Warum sind die so verrückt? Und natürlich will man wissen, wer Laura umgebracht hat. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit zu skippen. Ich sage jetzt, wer ihn umgebracht hat. Und zwar war das der Vater, Leland Palmer, der von einem bösen Geist besessen war, nämlich von Bob. Und übernatürliche Elemente spielen, hallo, wenn ihr wieder zurück seid, in der Black Lodge, in der White Lodge und natürlich in diesem Red Room und natürlich in dem Ort selbst in Twin Peaks. Und es gibt dann auch einen Film, der dann 1992 verfilmt wurde, Twin Peaks Fire Walk With Me hieß der. Und da machen fast alle Schauspieler auch wieder aus der Serie mit. Das ist eine Art Prequel zur Serie. Und man sieht so das Doppelleben von Laura. Also der Kampf mit Drogen, mit ihren Männergeschichten, mit ihren ganzen Beziehungen. Ja, die dunkle Präsenz. die in einem Hintergrund läuft. Dieser ekelhafte Typ namens Bob, ja, dieser langhaarige, grauhaarige Typ. Oh, ja, wenn ich diesen Typ sehe, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Es beantwortet auch einige offenen Fragen, aber es hinterlässt auch wieder Fragen. Ja, unter anderem ja, werden auch neue Charaktere auch eingeführt und die eigentlich in der Serie gar nicht eingeführt waren, wie zum Beispiel Chris Isaak und ein berühmter Sänger, ja, Blue Hotel unter anderem, und Kiefer Sutherland, die auch als FBI-Agenten da jetzt mitmachen. Und es ist ein Film, der so kontrovers war, dass er bei den Filmfestspielen in Cannes sogar ausgebuht wurde. Und Kritiker haben dann auch spät im Nachhinein auch bemängelt, dass der Film viel zu düster war und dass er einfach nicht jede Frage beantwortet hat. Und trotzdem hat der Film heute Kultstatus. Es gibt ein Buch dazu, natürlich. Und das würde ich euch wirklich empfehlen. Und zwar ist das in Form eines Dossiers angelegt. Also Dossiers, wenn ich weiß, was ein Dossier ist, das ist so eine ja, Ansammlung von Akten, so lose Ansammlung von Akten. Und da hast du mal ja einen Zeitungsausschnitt, da hast du mal einen Ausschnitt aus einer ja, Geheimdienst, Recherche. Du hast dann auch Notizen von Agent Cooper drin. Und das wurde 2016 von Mark Frost veröffentlicht. Und du erkundest sozusagen die Geschichte von Twin Peaks und seinen Bewohnern ja aus den früheren Tagen. Du bekommst viel mit, was da so noch nebenbei in Twin Peaks abging. Und du hast dort also, wie gesagt, Dokumente, Notizen, Fotos, Tonbandmitschnitte sogar. Natürlich sind die dann natürlich aufgeschrieben. Und du erfährst halt noch mehr zu den Charakteren und zu den Verschwörungen. Und sogar UFO-Verschwörungen sind da drin. Indianer-Verschwörungen, also dass die Natives sozusagen da Einfluss genommen haben in diesen Bergen. Und einfach hervorragend. Es ist, ihr glaubt gar nicht, wie toll das Buch ist. Also ich kann mich in diesem Buch wirklich verlieren. Ich habe das Buch jetzt auch schon mehrmals durch und ich finde immer noch etwas Neues. Wenn ich auch gerade ein Rewatch wieder mache, bin ich wieder absolut in dieser Twin Peaks Bubble ja, gefangen. Und dann gab es Staffel 3, Twin Peaks The Return 2017, kam damals am 21. Mai kurz vor meiner Hochzeit raus. Und ich musste sogar noch mir aus den USA was mitbringen lassen. Da gab es so ein Magazin, so ein Fanmagazin, das mir dann eine liebe Freundin mitgebracht hat aus den USA, noch kurz vor meiner Hochzeit, das ich sogar noch durchgelesen habe, stellenweise, weil ich einfach wissen wollte, was kommt da auf mich zu. Denn Ende Mai war das dann auf Sky zu sehen gewesen, Twin Peaks, die dritte Staffel. Und da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, zweigeteilt gewesen. Denn es hat mit der Serie Twin Peaks, was Staffel 1 und Staffel 2 betrifft, natürlich indirekt schon zu tun, aber doch dann doch nicht. Ich sehe es eher als Experiment, ich sehe es eher als surrealen Abriss, also wenn ein Regisseur und ein Produzent das machen dürfen, was sie machen wollen, ich glaube, dann haben sie in Hollywood alles erreicht. Und das sieht man in dieser Serie einfach, weil 25 Jahre später kommt Agent Cooper wieder zurück und ja, was heißt kommt zurück? Er ist immer noch in der Black Lodge gefangen, ja, und er hat einen Doppelgänger, den Mr. C, der in der realen Welt agiert. Und Cooper tauscht dann mit weiteren Doppelgängern unter anderem die Plätze und der kommt dann wieder in die reale Welt sozusagen zurück. Und man versucht, oder David Lynch hat versucht, in dieser Staffel nochmal zu zeigen, ja, was in dieser Black Lodge eigentlich abgeht. Also man versucht, diese Mythologie nochmal zu vertiefen. Man erklärt auch irgendwo stellenweise, was die White Lodge ist und man trifft aber wieder in andere Dimensionen ab. Und so hast du auf einmal ganz, ganz viele Nebenhandlungen wieder. Du hast ja Twin Peaks, du hast Las Vegas, du hast South Dakota, du hast New York City. Das wird dann irgendwie miteinander verknüpft und Charaktere aus den ersten Staffeln kommen auch wieder zurück und natürlich haben die sich verändert und weiterentwickelt. Und ja, eine richtig essentielle Episode ist die Episode 8, die mich wirklich sprachlos zurückgelassen hat. Die ist so surreal dargestellt, dass man eigentlich, ich habe für mich herausinterpretiert, dass in dieser Folge 8 das Böse eigentlich bei Atombombentests entstanden ist. Ja, es hört sich jetzt blöd an, ihr müsst die Folge schauen. Und die ist total abgedreht. Schaut die wirklich, wenn ihr einen abgedrehten Tag habt, wenn ihr irgendwie schräg drauf seid, schaut euch dann diese Folge an. Und dann werdet ihr vielleicht das Gleiche hineininterpretieren, was ich hineininterpretiere. David Lynch möchte eigentlich gar nicht, dass er interpretiert wird. Und das lasse ich dann auch immer so stehen. Genauso wie bei Filmen wie Mulholland Drive lasse ich es einfach für mich stehen. Also ich hinterfrag den David Lynch auch nicht. Ich lasse auch bei Twin Peaks oft Handlungsstränge einfach so, wie sie sind und mache mir da gar keinen Kopf drüber, weil ich weiß, dass er sich vielleicht etwas dabei gedacht hat oder vielleicht gar nichts dabei gedacht hat. David Lynch muss man nicht mehr verstehen. Ja, man sieht dann auch Live-Auftritte ja von Künstlern im Roadhouse. Das Roadhouse spielt auch eine Rolle in der ersten und zweiten Staffel. Das ist so eine Biker-Kneipe. Da gibt es so viele, wie gesagt, Nebenstränge. Deswegen, ich kann nicht auf jeden jetzt eingehen. Die Musik ist wieder hervorragend. Ja, natürlich gab es auch im Anschluss wieder Kritik. Ja, gelobt wurde die Originalität, also dieses Verrückte, dieses Tiefe, diesen Mut, auch mal vom konventionellen Fernsehen abzuweichen. Also hier seht ihr kein Mac-Fernsehen, sondern hier seht ihr kein Fast-Food-Fernsehen, sondern hier seht ihr wirklich Kunst. Das ist Kunst und Kunst muss man nicht immer verstehen. Ich stehe auch oft im Museum und schaue mir ein Bild an und denke mir, da sind 3 Striche auf der Leinwand. Ja, da muss ich eine ganz kurze Anekdote mal erzählen. Ich hatte mal in einer Sicherheitsfirma gearbeitet und da hat die Chefin des Museums immer für die Mitarbeiter eine Führung gemacht und hat Bilder gezeigt. Und da war ein Künstler, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der hat auf jeden Fall auf weißen, großen Leinwänden einfach was draufgeschmiert, und zwar schwarz. Ja, das kann man gar nicht bezeichnen. Es war einfach ein Künstler, der anscheinend in der Kunstszene total gefragt ist, und der hat da ausgestellt, und die Bilder, die waren auch wertvoll ohne Ende, also die waren richtig wertvoll. Und da war ein Bild, da stand ich davor und dachte mir, aha. Und dann fragte mich damals die Chefin dieses Museums, Museumsdirektorin, na, Herr Kaufmann, was denken Sie, was das Bild darstellt? Und ich dachte mir so, jetzt sage ich dir's. Das ist eine Kloschüssel, habe ich dann gesagt. Und sie sagte, ja, genau, ja, das ist eine Kloschüssel, genau das ist das Richtige, dass Sie denken wie ein Künstler. Und ich dachte mir so, okay. Also ich lebe ja schon auch in der Fantasiewelt oft, ja, mit meinen Büchern, mit meinem ganzen Nerdzeug. Ich bin auch ein großer Fan von Kunst. Also ich gehe gerne in die Kunst, auch in Museen rein und kann mich da auch wirklich 2-3 Stunden aufhalten. Aber das waren wirklich Bilder, die ich scheiße fand, sage ich auch hier ganz öffentlich, habe ich kein Problem mit. Ja. Kunst darf man auch als scheiße bezeichnen, und der hat einfach mit schwarzer Farbe eine Kloschüssel gemalt, und die haben da gemacht, als hätte der Mann das Rad neu erfunden. Und so ist es auch mit Filmen und mit Serien. Wenn ihr euch etwas anschaut, müsst ihr es noch lange nicht gut finden. Nur weil da zum Beispiel David Lynch draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass ihr sagt, oh, David Lynch ist gut. Ich finde David Lynch gut, ja. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich finde seine Filme gut. Es gibt auch Filme, wo ich abgeschaltet habe. Zum Beispiel Inland Empire fand ich total scheiße. Ja, habe ich dann auch irgendwann abgeschaltet. Der war mir zu dumm. Ja, aber zum Beispiel Twin Peaks, Mulholland Drive, ja, Blue Velvet, Wild at Heart. Das sind für mich geniale Filme. Ja, also zum Beispiel die Dune-Verfilmung von ihm finde ich auch kacke. Ja. Ist egal, ob das der erste Dune-Film war, ja oder nein. Nein, die neuen gefallen mir viel besser. Ja, ja, aber das ist aber, weil ich auch das Buch gelesen habe. Und der erste Film kommt auf das Buch gar nicht mal so raus. Aber das ist, was ich auch schon bei der Besprechung von The Shining gesagt habe. Das Buch ist oft anders wie der Film. Ich merke aber, dass ich abschweife. Also, wenn ihr Twin Peaks euch mal anschauen wollt, dann empfehle ich euch, schaut euch die ersten zwei Staffeln auf jeden Fall an. Es ist mehr als eine Fernsehsendung, mehr als eine TV-Serie. Es ist erstens mal ein kulturelles Phänomen. Es sprengt die Grenzen des Mediums hauptsächlich in der dritten Staffel. Es ist eine Verschmelzung von Genre, also ob wir nochmal Mystery haben, Horror haben, ob wir eine Seifenoper haben, eine Krimiserie. Es funktioniert auf vielen Ebenen. Es sprengt total Konventionen komplett. Ja, gesellschaftliche Konventionen werden da komplett gesprengt. Es hat ja eine avantgardistische Erzählstruktur. Und ja, David Lynch und Mark Frost haben da ein Werk erschaffen, das man auch nach Jahrzehnten immer noch besprechen und diskutieren und analysieren kann. Und für mich ist es auch stellenweise immer noch ein Rätsel. Und dann dieses Buch noch dazu und das rundet das Ganze ab. Und ich kann mir vorstellen, dass ja, damals die Serie Akte X auch von Twin Peaks beeinflusst wurde. Egal, wie man sich das vorstellt, ich habe das gerade vom geistigen Auge vorgestellt, ja, wie da die jungen ja, Produzenten und Erfinder von Akte X sich diese Serie angeschaut haben, haben gesagt, okay, da ist so abgedreht, ja, auch das mit dieses UFO-Thema, das ja auch noch zur Sprache kommt, ja, da machen wir doch einfach mal eine Serie draus. Und Chris Carter hat dann vielleicht so einen Initialfunken dann damals gehabt und hat gesagt, okay, ja, ich gehe jetzt in die Mystery-Schiene rein und mach da was mit UFOs und der Kreatur der Woche oder später dann jetzt wie bei Millennium, dem Mörder der Woche, dem Serientäter der Woche, obwohl sie ja dann später dann auch wieder abdriftet, die Serie Millennium. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können mit Twin Peaks und ich würde es euch ans Herz legen, wenn ihr gerne mal was Abgedrehtes sehen wollt, dann seid ihr da gut aufgehoben. Ja, ich freue mich auf das nächste Millennium Short und ich freue mich natürlich auch wieder out of the box mit euch besprechen zu dürfen. Und vielleicht habe ich ja irgendwann auch mal wieder einen Gast in einem der unserer Special-Folgen drin. Würde mich sehr, sehr freuen, mit euch mal über andere Mystery-Serien, Filme und Serien überhaupt zu sprechen. Natürlich auch über Bücher. Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald. Euer Christian.